Deutschlandfunk. Das Feature.
Gefragt?
Übergangen.
Nein, nein. Die Kinder haben nicht gefragt. Nie haben sie gefragt oder gesprochen.
Aber ja.
Über was?
Aber ja, sie haben ja, wie sie klein waren, warum haben die Tanten und Onkel,
ah, das
warum
ja.
wir nicht? Warum haben die Großmutter und wir nicht?
Wann reden, wann schweigen? Ein Besuch bei Ruth und Kurt Elias in Bet Itzhak. Ein Feature von Heike Tauch.
Aber das ja, das haben Fragen, sie gefragt.
Und da ich ein richtiges Verbot hatte, über die Vergangenheit zu sprechen, ja, hab ich irgendetwas gelogen. Und als ich das nicht mehr ausgehalten habe, ja, und dieses Schweigen, habe ich das Buch geschrieben.
Aber Sie haben nie gefragt, zum Beispiel, ob Sie haben sich nicht für die Familie interessiert, weil Sie auch nicht davon...
Sie haben keine Familie gehabt.
Wir haben Ihnen auch nicht erzählt so viel über die Familie. Es war vielleicht ein Fehler von mir. Vielleicht war es ein Fehler von mir. Aber Sie wissen heute auch noch nicht so über die Familie. Sie interessieren sich auch nicht so viel. Sie leben in dieser Familie, Sie wissen, was passiert ist mit denen.
Wenn du ihnen nicht von klein auf erzählt hast, so was sollen sie sich als Große interessieren?
Na, selbstverständlich nicht. Nur als Große könnte man sich interessieren. Man könnte sich interessieren, wenn man Interesse hätte, aber sie haben ihr Leben. No? Ich zwinge sie nicht dazu, dass sie sich interessieren.
Das war ein Riesenstreitpunkt zwischen uns.
Israel, Mitte der 80er Jahre. Ruth Elias sitzt in ihrem Haus in Bet Itzhak, einem Dorf 15 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Vor sich die Schreibmaschine, einen Stapel Papier. Ruth Elias beginnt zu schreiben. Von ihrer Kindheit im tschechischen Märisch-Ostrau, von ihrem Weg nach Theresienstadt, Auschwitz, Israel. Sie schreibt auf Deutsch.
Das war eine lange Zeit, dass ich das geschrieben habe und geweint. Das Weinen war das Schrecklichste. Weil ich habe mich an jede Szene erinnert und ich habe sie miterlebt.
Und Ihr Mann in der Zeit?
Mein Mann in der Zeit, ich habe geschrieben, wenn er nicht zu Hause war. Er ist in die Arbeit gegangen und ich habe mich hingesetzt. Die Kinder waren schon groß. War nicht zu Hause.
Das Auto weit weggefahren.
Das Auto weit weg. Nicht weit, aber weggefahren. Damit mich niemand besuchen kann. Wir hatten immer ein sehr lebendiges Haus. Sehr lebendig. Gespielt habe ich immer mit dem Akkordeon. Und da hat man hier getanzt und gesungen und ein sehr lebendiges Haus gehabt. Und plötzlich habe ich angefangen zu schreiben und da war es aus mit dem.
Die Hoffnung erhielt mich am Leben. So der Titel ihres Buches, das 1988 bei Piper veröffentlicht und in 5 Sprachen übersetzt wird. Ihren 2 Söhnen, 1950 und 1953 in Israel geboren, gibt Ruth Elias die hebräische Übersetzung.
Das ist auch eine ganze Episode, wie das Buch überhaupt herausgekommen ist. Ich bin auf die deutsche Gesandtschaft gegangen, habe verlangt von Verlagen die Adressen, habe geschickt ein Manuskript und die Antworten kamen nicht interessiert. Es gibt schon so viel, ja, nicht interessiert. Ja, und plötzlich bekomme ich einen Telefonanruf von einem Freund, der in Schweden ist, deren Mutter Gedichte geschrieben hat in Theresienstadt. Die Ilse Weber, vielleicht haben Sie davon gehört, fantastische Bilder aus Theresienstadt. Und er ruft mich an, Ruth, morgen in der Früh um 8 Uhr musst du auf dieser und dieser Adresse sein, in Herzliya, und gib dort ein Manuskript ab. Und ich bin um 8 Uhr früh da gewesen mit dem Manuskript. Da öffnet mir eine Engländerin, oh, you brought the manuscript, thank you, und macht die Tür zu. Ich habe nicht gewusst, was los ist, wer das bekommen hat. Nichts gewusst. Weg war das Manuskript. Nächsten Tag morgen bekomme ich einen Anruf in deutscher Sprache. Frau Elias, Sie haben mir eine schlaflose Nacht bereitet. mit wem spreche ich bitte? Mein Name ist Piper, vom Piper Verlag. Und ich will veröffentlichen.
Das Dorf Beit Yitzchak, unweit der Stadt Herzliya, ist eine Gründung der deutschen Zionistenfamilie Feuering. Ein Ort mit sauberen Straßen, kleinen Häusern, Vorgärten mit Zäunen, hin und wieder Gartenzwergen. Am Ortseingang ein Supermarkt. Sonst gibt es kaum Geschäfte.
Ich habe nie gesprochen, ich war auch dagegen zu sprechen. Das war auch ein Hindernis zwischen uns beiden, denn ich habe gesagt, ich will nicht, dass man bei uns zu Hause spricht über Konzentrationslager. Ich will, die Kinder sollen aufwachsen und das hören, was man in Israel spricht. Aber nicht von uns, was wir mitgemacht haben und was ist da. Also ich habe nicht so viel mitgemacht oder irgendwie das, was die Ruth mitgemacht hat, ja. Aber ich wollte nicht die Kinder belästigen oder irgendwie beschweren mit diesen Sachen. Die Ruth war anderer Meinung. Ich glaube, sie hat recht gehabt, aber heute, damals wollte ich es nicht, ja. Ich wollte es damals auch nicht. Also das war auch zum Beispiel ein Problem zwischen uns beiden. Aber es waren noch verschiedene andere Ansichtsprobleme. In jeder Ehe sind sie es, nein? Nachon? Stimmt oder nicht?
Nachon heißt stimmt. Und bei uns ist das sehr, sehr häufig gesagt, stimmt?
Ja, also.
Das ist von jetzt gepflückten Orangen ausgedrückt. Von diesen.
Wir sitzen im größten Zimmer des Hauses, trinken Kaffee und Miet, frisch gepressten Orangensaft mit Früchten aus dem Garten. Im Nebenzimmer, dem heutigen Arbeitszimmer, stehen Computer und Klavier, Ruths Akkordeon und die überquellenden Ordner mit Leserbriefen aus vielen Ländern der Welt.
Ich war erstickt.
Ich habe gewusst von deiner Familie alles. Selbstverständlich. Du hast auch von mir alles gewusst. Die Kinder haben es nicht gewusst, das stimmt. Die Kinder haben nur. Ich weiß nicht, ob es auch die Leute, die hier zum Beispiel in Israel. Die Leute in Israel haben auch nicht gewusst zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, was sich eigentlich tut in Europa. Die Leute, so haben die Leute hier erzählt, Leute gestanden in Queue für Karten ins Kino. Die Leute sind vorbeigegangen und sagen, Juden, was steht hier da? Karten ins Kino, man schlachtet und mördert Juden in Europa und ihr steht da, sich euch zu amüsieren. Ja? Es waren verschiedene Angelegenheiten. Es haben vier Leute, die hier gelebt haben, haben es nicht gewusst, was war in den Konzentrationslagern und was sich tut mit den Juden. So haben sie erzählt. So haben sie erzählt.
Also, sie haben es nicht gewusst.
Sie haben es nicht gewusst?
Nein. Was hat man schon viel darüber gewusst? Von 39, 40 bis 45 hat man nicht viel gewusst.
Und heute betrachtet
aber
man...
Aber das ist, dass wir das erlebt haben, ja? Dann habe ich es als Pflicht empfunden. Ich muss raus damit die Welt weiß.
Ja, und die wollten auch nicht raus. Die Regierung selbst und die Leiter und die Führer der Regierung, Ben Gurion und alle anderen, wollten auch nicht irgendwie mit diesen, was sie alles gewusst haben, und sie haben gewusst, wollten nicht in die Welt raus mit der ganzen Wahrheit, weil sie von der Welt irgendwie eine Hilfe erwartet haben, ja. Und weil sie die Welt beschäftigt war mit dem Krieg und mit allen anderen Sachen, ja, und konnten nichts erreichen, damit man die Juden rettet, ja, oder damit man die Juden irgendwie schont. Mit den Deutschen konnte man nicht sprechen, mit der Regierung damals, mit den anderen konnte man auch nicht sprechen, und die anderen waren im Kampf. Juden, Amerikaner, Australier, alles andere, ja, Ungarn, die selbst und die Tschechen selbst und die Holländer selbst und die Polen haben Juden angezeigt. haben viele Juden für Geld oder auch ohne Geld, haben sie versteckt. Man kann nicht jeden beschuldigen, dass er ein Nazi war, man kann nicht jeden beschuldigen, dass er gegen die Juden gearbeitet hat, und man kann nicht von jedem sagen, der kein Jude war, dass er ein Antisemit war. Es waren unter denen verschiedene Leute. Man kann auch nicht von jedem Juden sagen, dass er ein anständiger Mensch ist und ein gutmütiger Mensch ist. Jeder Mensch hat seine Plus und Minus, so wie eine Batterie.
Ruth und Kurt lernten sich 1945 im Arbeitslager Taucher bei Leipzig kennen. Dort hatte der Lagerkommandant, der Ruth singen hörte, den Befehl erteilt, ein Kabarett für die SS auf die Bühne zu stellen.
Da habe ich gesagt, aber wir haben doch keine Kräfte mehr, vielleicht sind bei den Männern Leute. Ja? Also an dem und dem Tag trefft ihr euch mit den Männern im Speisesaal. Speisesaal von denen. Und da kam ein Mann zu mir und hat gesagt, er will etwas mit mir singen. Ja, und das war der Herr. Ja, und
war nicht so.
No, dann erzähl du das.
Nein, erzähl dir.
Nein, nicht. Nein.
Ich war dort mit den Ernst, war ich dort. Und hab mit den Friseur geboxt.
Ah, ja. Du hast geboxt auf dem, ja, mit dem, auch mit einem Häftling. Dort war eine Bühne und dort waren zwei, die geboxt haben. Da hab ich, aber es waren dort einige Tschechen inzwischen zwischen den Leuten, die herbeigerufen wurden. Da habe ich einem gesagt, sag, wer ist das dort oben? Ich kenne ihn nicht. Ja? Und da hat er mir ihn vorgestellt. Und so haben wir uns kennengelernt.
Geboxt auf der Bühne. Als Junge im Gymnasium war ich in einer Boxgruppe. Ich habe geboxt, ich habe jeden Blödsinn gemacht. Und habe geboxt mit dem Friseur.
Ja. Mit dem Lagerfriseur.
Mit dem Lagerfriseur. Ich habe gerne geboxt, Und was war weiter, weiß ich nichts, was ich... Weiter,
dann haben wir zwei beschlossen, wir werden zusammen ein Lied singen. Ja, ein tschechisches Lied haben wir zusammen als Aufführung und eine Zigeunerin hat uns begleitet. Und zwar ist das Lied, falls du einmal mein Liebchen sein wirst, werde ich dich jeden Tag auf den Knien wiegen und dir ein Lied singen. Ja, und nein, das, mir geht um den Refrain, Pusso.
Was?
Den Refrain.
Das ist der Refrain.
Ja, hopi, die hopi, hop. Aber wenn du einmal mein Liebling sein wirst, werde ich dich den ganzen Tag auf meinen Knien hin und her wiegen. So ist das Hauptthema von dem Lied, der Refrain gewesen. Gdyby se do nebe jezdilo vlakem, to by byl můj ideál. Za každou stanici, za každým vlakem, to by bych hubičku dál. Houpidy,
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 až budeš mou milou, budujte se lidenou na kolenou.
To singt falsch.
Z nás bude krach. Ty seš můj brunima, budu tě celý den houpat, houpity, houpity, houpity.
So etwas Falsches.
Was?
Hat kein Gehör.
Was hab ich?
Kein Gehör.
Falsch gesungen? So sing ich. No? Kann ich da anständig singen? Ich bin kein Sänger. Ich sing falsch.
Ich bring dich nach Hause, hatte Kurt gesagt und sein Versprechen gehalten. Beide stammen aus Tschechien. Ihre Heimatorte Ostrau und Prerau liegen nur knappe 100 Kilometer voneinander entfernt. Am 18. April, Kurts Geburtstag, befreiten 1945 die Amerikaner das Lager Taucher. Zwei Jahre später, am 18. April 1947, heiraten Ruth und Kurt in Prag. Es war zufällig der erste freie Termin, den der Standesbeamte ihnen anbieten konnte.
No, und so sind wir mit der Ruth zurück und so hat sich es ergeben, dass die Ruth einen Fehler gemacht hat und bei mir geblieben ist.
Die Gesetze der Tschechoslowakei schrieben vor, dass man 10 Jahre auf eine vermisste Person warten musste, bevor man sie für tot erklären konnte. Für Überlebende aus deutschen Konzentrationslagern verkürzte man die Zeit auf 2. Ruth und Kurt warteten, obwohl Kurt schon seit Auschwitz wusste, dass seine Frau und 3-jährige Tochter vergast worden waren. In diesen 2 Jahren lebten sie zusammen in einer kleinen Prager Wohnung, sehr zum Ärgernis der Tante, der einzig Überlebenden der Familie. Sie kam aus Israel, sah das Türschild mit den beiden Namen Ruth Huppert und Kurt Elias und rief aus: »Ruth, du bringst Schande unserer Familie.« Die beiden warfen die Tante hinaus.
Ken, das ist der Heinz. Ja. Shalom, Heinzi.
Shalom, Heinz.
Komm weiter. Das ist unser sehr, sehr, sehr guter Freund.
Guten Tag.
Ja,
guten Tag.
Das sind Gäste aus Deutschland.
Hallo, Heinz. Shalom, Gott. Shalom, was ist so kalt draußen?
Heinzi.
Heinz Meier.
Heinzi, ein Kaffee, ein Tee.
Sterbe ich?
Nein.
Du sprichst noch immer?
Ja.
Vielleicht erzähle ich da ein paar Witze herein.
Ja, bitte.
Also ich werde nicht stören.
Nein, du störst nicht, absolut.
Vielleicht komme ich, gehe ich mit Kurt ins zum Marchef.
Mit mir?
Und werden wieder ein bisschen Bücher suchen.
Ah.
Dann stören wir nicht.
Dann werden wir uns entschuldigen.
Ja.
Vielleicht.
Bitte?
Okay.
Aber setz dich.
Oder sprichst du auch?
Willst du was trinken?
Nein. Nein, danke.
Nein?
Ein Osnäher Mann auch nicht. Okay.
Für was wirst du interviewt? Für wen? Für was für Organisation, Zeitung? Weiß nicht.
Ich habe nicht gefragt.
Aber ich frage.
Aber du fragst.
Dann wirst du es auch wissen.
Sie dürfen nicht vergessen, dass wir, dass ein tschechisches, deutsches oder ein abessinisches Dorf das gleiche ist, ja? Mit dem ganzen Tratsch und mit dem ganzen, es ändert hier überhaupt nichts. Wir haben zwar hier ein schönes kulturelles Leben auch, aber das ändert trotzdem nicht, dass wir ein Dorf sind, wie jedes andere Dorf auf der ganzen Welt. Man beredet eine, ja. Und wenn ich Piep mache, so weiß es das ganze Dorf. Mir spielt das heute keine Rolle mehr, aber es war nicht sehr angenehm, plötzlich diesen Abstand zu spüren. Aber meine Freunde zum Beispiel, ja, die Ruth will berühmt werden. Zum Beispiel. Ich habe dadurch gelitten. Ja. Denn die Freunde, es sind einige Freunde abgefallen. Wir hatten immer ein lustiges Haus, die Ruth mit dem Akkordeon.
Betitzchak zählt seit seiner Zusammenlegung mit den 2 Nachbarorten Nera, einer Gründung von Sudetendeutschen und dem deutsch-tschechischen Ort Schachhefer zu den größten Dörfern Israels. Noch immer leben hier vor allem Deutsche und Tschechen.
In Israel ist sehr schön zu wohnen in Betitzchak. Das sind Leute von Europa. Das sind Leute, die Deutsch sprechen oder Tschechisch sprechen.
Oder die Persisch sprechen.
Bitte?
Oder die Persisch auch sprechen.
Ich verstehe nicht.
Die auch Persisch sprechen. Nicht nur Deutsch und Tschechisch.
Ich habe nicht ausgesprochen.
Ja, ich weiß.
Mit denen wir zusammenkommen meistens, ja, mit denen, die Livrit sprechen, kommen wir nicht freundschaftlich so aus. In guten Verhältnissen mit allen, ja. Aber es ist, wir leben noch immer unter Europäer. Unsere Freunde, unsere, wir sind keine Israelis. Wir leben nicht in dem Milieu der Israelis. Es ist viel leichter in Betitzchak zu wohnen als in Tel Aviv oder irgendwo anders, ja. Nicht, dass wir nicht Ivrit sprechen, wir sprechen Ivrit, ja. Aber es hat irgendeinen ganz anderen Lebensstandard. Und ganz andere Erziehung und ganz anderes Niveau. Das Betitzchak, Schachhefer, Nera, ja? Und das kann man nicht überall haben, im ganzen Lande. Ich bin aufgewachsen als ein ganz normales Kind, in einer bürgerlichen Familie, die gut situiert war. Mein Vater war ein Geschäftsmann, meine Mutter war eine gut erzogene von einem landwirtschaftlichen Haus, ja, und Geschäftshaus. Und ich habe nie irgendwie an Not gelitten. Ich habe auch nicht von meinen Eltern bekommen irgendwie Geld, dass ich es irgendwie für verschiedene blödsinnige Sachen verwerte oder weiß ich was. Ja, aber fromm oder irgendwie war ich nicht. Ich bin gegangen in die Synagoge mit meinem Vater, wenn es notwendig war. Ich bin auch aus der Synagoge weggelaufen und mein Vater hat mich reingeholt und mir Ohrfeigen gegeben, warum ich aus der Synagoge rausgelaufen bin und irgendwo Fußball spielen gegangen bin.
1949 flüchteten Ruth und Kurt Ilias vor den Kommunisten aus Prag. Wären sie nicht gekommen, sagt Kurt, wäre er heute nicht in Israel.
Wir sind ausgewandert, Flüchtlinge. Wir sind ausgewandert, wir konnten in der Tschechoslowakei auch bleiben.
Das waren drei Transporte, die man erlaubt hat, die Kommunisten haben das erlaubt und wir haben das Glück gehabt, in den ersten Transport hereinzukommen.
Ja, weil den Kommunisten, wer weiß, was uns passiert wäre bei den Kommunisten. Die Kommunisten, glaubt, die Kommunisten waren besser als die Nazis den Juden gegenüber. Da irrt man sich, wenn man das glaubt. Die Kommunisten waren das katastrophale Volk, das überhaupt nicht gedacht hat auf das, was geschrieben wurde über die Philosophie des Kommunismus, der Kapital und alle anderen Bücher. Ja, das, wir haben überhaupt nicht dran gedacht, das waren Verbrecher, Mörder und so weiter, die Kommunisten, gerade so wie Stalin.
Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich bin hier durch die Straße gegangen und jemand sieht meine Nummer, ja, und eine Frau. Und sie sagt mir, ja, was haben Sie denn für eine Nummer da? Sag ich, das ist aus Konzentrationslager. Ja, wissen Sie, da haben Sie viel mitgemacht, aber wissen Sie, was wir hier mitgemacht haben? Die Leute haben keine Ahnung gehabt.
Ja. Sie haben nicht gewusst, was ich tue.
Nicht gewusst. Sie haben das Land aufgebaut.
Es ist ein schweres Leben für viele, viele Leute hier in Israel. Es ist fortwährend Krieg.
Es ist zwar trocken, die Haut, aber man kann es noch immer lesen.
Ruth Ilias beginnt zu erzählen, wie sie mit ihrer Familie 1939 Ostrau verlassen musste und in dem kleinen Dorf Pososchitz unterkam. Dass sie sich dort ohne Judenstern bewegen konnte und auch regelmäßig nach Brünn fuhr, um Maschinenstrickerei zu erlernen. Sie erzählt von Gorni, ihrer großen Liebe, die sie in Theresienstadt wiederfindet.
Selbstverständlich habe ich Gorni getroffen und meinen Freund. Und wie er gehört hat, Ostentransport hat gesagt, komm, wir heiraten schnell, damit du nicht gehen musst. Er hat mich zu einem Rabbi gebracht, zu einem Rabbi, sagt man in Deutsch, ja. Und der hat nur so eine ganz kurze Hochzeitsformel gesagt, hiermit bist du mir angetraut oder so irgendwie. Ja, und ich war so enttäuscht. Ja, ich war ein junges Mädchen und ich habe immer von einer Hochzeit geträumt. Und plötzlich war ich verheiratet. Und dann bin ich eben gegangen mit der Mutter, mit der Stiefmutter und mit meiner Schwester. Wir haben zusammen gewohnt. Und ich bin mit meinem Mann gegangen zu meinem Vater, der durfte nicht mehr aus der Kaserne heraus, die waren umzingelt, weil die sind nächsten Tag auf den Transport weggegangen. Ich kam zum Vater und habe ihm gesagt, dass ich nicht mit ihnen gehen werde, dass ich gerade geheiratet habe. Und mein Vater brach in Tränen aus, das werde ich nie vergessen. Wenn ich vom Vater spreche, habe ich schon Tränen. Und er hat uns gesegnet, er war hinter einem Zaun, er konnte nicht heraus. Die Hände gehoben zum Segen. Das ist das letzte Bild, was ich von meinem Vater gesehen habe. Wenn ich an meinen Vater denke, immer sehe ich ihn. Und ich bin geblieben und meine Familie ist weg und habe nicht mehr viel gehört davon. Schauen Sie, Sie dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir sind jung gewesen. Ja, ich war, wie alt war ich? 17,5, so irgendwie. Ja, beinahe 18 war ich schon. Ein großer Unterschied. Und da hat man das Leben eben ganz anders aufgefasst, als wenn ich heute darüber spreche oder wenn Sie das lesen. Ja? So ist das eine ganz andere Auffassung damals gewesen. Wir waren jung. Ja? Wir wollten irgendwie noch leben. Wir haben das nicht so gefühlt wie die Elternleute und wie heute, wie ich das heute sehe. Ja? Und wir konnten uns treffen und manchmal in einer versteckten Ecke zusammen sein. Also das war irgendwie möglich. Meine Familie ist weg gewesen und ich war mit meinem Mann, aber nicht zusammen gewohnt. Er hat in einer Kaserne gewohnt, ich in einer anderen. Theresienstadt sind ja Kasernen, ja, in der Kasernenstadt von Maria Theresia. Und so bin ich da geblieben, 1,5 Jahre, abgearbeitet in einer Küche, habe ich zu Schluss gearbeitet, am Anfang nicht, aber ich bin dann in die Küche gekommen und da habe ich dort essen können und meine Portion meinem Mann geben können, ja, so dass er nicht gehungert hat. Der Kaffee ist bestimmt kalt, meiner auch. Also du hast ausgetrunken deinen Kaffee?
Ja, keinen Kaffee getrunken. Tee? Tee, ja.
Hast du den ausgetrunken,
ja,
bestimmt, ja?
Ja.
Ja. Und dann habe ich eines schönen Tages gemerkt, dass ich schwanger bin. Und darauf, ich war im 3. Monat, haben wir hat man ausgetragen, diese Rufe nach wegzugehen aus Theresienstadt. Ich bin von einem Arzt zum anderen gelaufen, niemand wollte mir einen Abort machen. So bin ich eben schwanger nach Auschwitz gekommen.
Ruth Elias hat bei vielen Lesungen und Vorträgen in Deutschland, Israel und den USA die Geschichte ihrer Schwangerschaft erzählt und wie sie ihr Baby in Auschwitz mit Hilfe einer Ärztin tötete. Am Anfang habe sie noch Tränen vergossen. Jetzt ist es mehr Routine geworden. Sie mache das mit der Überzeugung, dass die Menschen die Geschichten erfahren müssen. Kurt sitzt am Tisch, hört zu, korrigiert, ergänzt.
No, und dann kam der Transport. Ja, ich war am Ende 8. Monat. Da war eine Selektion von Mengele. Und braucht nicht zu sagen, wer Mengele war. Und da stand er, ein schöner Mensch, ausgeputzt mit glänzenden Stiefeln. Ja, er ist gestanden mit den Beinen so, seine Hand vorne. Und dann mussten wir nackt vor ihm gehen. Und seine Hand ist gegangen rechts, links, rechts, links. Und ich war etwas weiter. Da habe ich gesehen, rechts sind alte Frauen und Frauen mit Kindern. Und links sind junge Frauen, so wie ich, die Mädchen, die da waren. Ich habe gesagt, irgendwie hat mein Instinkt da gesagt, ich will dort sein bei den Jungen. Ja, aber wie macht man das? Und da habe ich junge Mädchen gebeten, sie sollen vor mir stehen. Und als sie zu ihm kamen, da hat er sie nach rechts geschickt und mich auch. Warum?
Links
wieso?
Geschickt.
Von mir aus links, von ihm aus rechts.
Ja, ja.
Und so bin ich eben nach Hamburg gekommen. Und in Hamburg selbst, ja, also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine zerbombte Stadt gesehen. Das war ein schrecklicher Anblick. Ja, vom Zug aus steigen wir aus, von Viehwaggons. Und steigen wir aus und Trümmerhaufen. Ja, in der Früh kam ein Auto und ein SS-Mann. Wir sind aufs Auto und wir sind in einer Raffinerie, Ölraffinerie. In Hamburg mussten wir Aufräumungsarbeiten machen. Und wir waren froh und glücklich, denn dieser elektrische Zaun und der Gasgeruch aus Auschwitz waren nicht da. Ja? Und viele, ich komme noch einmal zurück auf Auschwitz, weil viele Leute konnten das nicht aushalten, das Leben in Auschwitz, haben die Hand an den Zaun gelegt. Ja, und waren im Moment tot. Und das alles haben wir mit angesehen, ja. Und eines schönen Tages, ich war dort einige Tage, 3, 4, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und da kam ein SS-Mann und sagt, sind hier Kranke am Block? Und eine Freundin von mir, die mit mir aus Auschwitz kam, hat gesagt, sie war verantwortlich für diesen Block. Hat sie gesagt, es sind keine Kranken, aber 2 schwangere Frauen. Und wir waren ganz entsetzt, dass sie das gesagt hat. Man hat uns sofort gepackt und dieser SS-Mann hat uns irgendwo hingebracht. Dann kam ein anderer mit Gewehr und Bajonett und wir mussten vor ihm gehen und er hat uns immer links, rechts gesagt. Da kamen wir zum Bahnhof, dort waren fahrende Stiegen, die habe ich zum ersten Mal im Leben gesehen. Und haben wir gesagt, wir gehen auf die fahrenden Stiegen. In Tschechisch haben wir zusammengesprochen mit der Berta. Ja. Und selbstverständlich hat er uns gepackt und wieder zurückgebracht. Und da kamen wir nach Ravensbrück, ein Frauenlager. Wo das ist, wissen Sie wahrscheinlich. Ja, ich könnte es jetzt nicht beschreiben, wo das ist. Ich war jetzt vor circa 6, 7 Jahren war ich da. Und das war ein Wunder. Das waren nur Frauen. Und die Aufträge, die Befehle, nicht Aufträge, die Befehle hat man gegeben durch Lautsprecher. Und plötzlich haben wir gehört, alle schwangeren Frauen sollen sich treffen an einem Platz. Und wir sind mit Berta zu dem Platz gegangen. Sie war auch sie hat eine Woche nach mir entbunden. Und die war viel dicker als ich. Und wir kamen auf diesen Platz und wir sehen lauter schwangere Frauen. Und ich weiß nicht, das war reiner Instinkt. Ja? Mir hat das nicht gefallen. Und ich habe gesagt, Berta, sie hat schon ein Kind geboren und verloren gehabt. Habe ich gesagt, Berta, kannst du imitieren, ja, dass du wen hast? Ich habe gesehen ein Schild, Lagerälteste. Und ich weiß nicht, wo ich den Mut hergenommen habe, habe angeklopft, hereingehört. Wir sind hereingegangen mit der Berta. Die war ganz erstaunt, die Lagerälteste, selbstverständlich eine SS-Frau. Und was wollt ihr hier? Ich habe gesagt, wir sollen weggehen mit den Frauen. Aber meine Schwester soll entbinden. Wir haben uns gesagt, wir sind Schwestern. Sie soll entbinden. Sie hat Wehen. Sie kann jetzt doch nicht. Und sie hat sofort einen Befehl gegeben, dass wir 2 auf die Krankenstube kommen. Und in der Früh hat man gesehen, dass wir schwanger sind. Und da hat man uns genommen und in so ein Polizeiauto, das ein Gefängnis ist, gepackt und zum Bahnhof geführt. Und ich habe nur gehört, wie der SS, der uns begleitet hat, mit Bajonett aufgesetzt auf das Gewehr, hat er uns, wir mussten vor ihm gehen, selbstverständlich, aber er hat 3 Karten verlangt nach Auschwitz. Wir wussten, wir gehen nach Auschwitz zurück in diese Hölle. Nur in Auschwitz angekommen, hat man uns in die Krankenstuben, das war eine Abteilung. Wenn Sie in Auschwitz waren, haben Sie doch das Haus von Mengele gesehen, das Häuschen, das dort noch immer steht, ja? Also ringsherum sind Baracken und in eine der Baracken hat man uns gesteckt, dort waren lauter junge Frauen. Und dann haben wir gesehen, in den anderen Baracken waren Zigeunerinnen und in den anderen 2 Baracken waren Zwillinge. Das sind alles die Versuchskaninchen, würde ich sagen, von Mengele gewesen. Nun, Mengele hat immer seine Runde gemacht und er sah uns, da mussten wir stehen. Da sah er 2 schwangere Frauen und er konnte nicht fassen. Ja, er hat uns gefragt, wo wir her sind, aus welchem Lager und so weiter. Und wir haben gesagt, Familienlager. Er war sehr elegant, sehr freundlich, sehr nett, hat gesagt, legen Sie sich nur hin und entbinden Sie und dann werden wir weitersehen. Und also ich habe als Erste entbunden und wie lange war das? 5 Tage, 6 Tage, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie viele Tage es waren. Ich hatte keine Milch, das Kind bekam von der Suppe, ja, hat wahnsinnig geweint und ein Mädchen war das. Und ich hatte nicht so zerkautes Brot gegeben und was immer ich bekam, hat schrecklich ausgesehen nach einigen Tagen. Da kam eine schöne Tagesmängel, ich glaube, das war der 5., 6. Tag nach der Entbindung. Morgen komme ich euch holen. Und ich habe gewusst, wohin. Ich war ja schon einmal in Auschwitz. Und da habe ich angefangen zu weinen, mich vom Leben verabschiedet. Da kam eine Ärztin und grob sagte sie mir, hör auf zu weinen, du störst die anderen. Plötzlich fragte sie, warum ich weine. Habe ich es ihr gesagt, dass Mengele uns holen kommt, sagt sie, ich muss dir helfen. Sie kam mit einer Injektionsspritze und hat gesagt, gib das deinem Kind. Frag ich, was das ist. Und sie hat gesagt, das ist Morphium, das will das Kind töten. So ganz einfach gesagt. Und gesagt, ich kann doch das nicht tun. Sie hat mir so lange zugeredet, sie hat gesagt, sie hat den Hippokrates-Eid geleistet. Und also so lange hat sie mir auf mich eingeredet, bis ich es getan habe. Ich habe die Injektion meinem eigenen Kind gegeben. In der Früh war das Kind tot und da wurden die Leichen eingesammelt und hingelegt zum Zählen. Hat man auch das Baby genommen. Aber Mengele hat das wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Denn er kam und ich war bereit, mit ihm zu gehen, hat er gefragt, wo ist das Kind? Ich sage, heute Nacht gestorben. Da ist er herausgelaufen, aber unter dem Leichenberg konnte er das Kind nicht sehen. Berda hat dasselbe gemacht, aber sie hat die Injektion sofort nach der Entbindung bekommen, sodass das Kind eigentlich tot zur Welt gekommen ist. Und wir waren noch, wie lange? Circa 2, 3 Wochen waren wir noch in Auschwitz. Da waren wir noch, als das eine Krematorium in die Luft gesprengt wurde, waren wir noch da. Und da kamen die ungarischen letzten Transporte an. Und eines schönen Tages bekamen wir mit Bertha den Auftrag, in Transport zu gehen. Da sind wir in Transport gegangen, da sind wir nach Taucha bei Leipzig gekommen, ein Arbeitslager, und man hat dort Waffen erzeugt. In diesem Lager habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja? Du hast Waffen erzeugt oder was?
Schlosser? Ich war Tischlermeister.
Ach, Tischlermeister. Aber das, wie wir uns getroffen haben, das beschreibt.
Was? Ich habe doch nichts gemacht in dem Lager. Ich war Tischlermeister, bin gegangen mit dem Meter und wir haben alles ausgemessen. Mit jedem Meister war ich.
Meister, das waren die Deutschen.
Mit den Deutschen und habe mit den Deutschen gesessen dort und sie waren sehr nett. Und alle sehr nett waren sie da.
Nichts erzählten Ruth und Kurt von ihren Kindern. So wollte es Kurt, so hatten sie es verabredet. Deshalb lehnte Ruth auch ab, als Zeugin beim Frankfurter Auschwitz-Prozess 1965 auszusagen. Erst 1988, 43 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als ihr Buch in 5 Sprachen erscheint, brechen sie ihr Schweigen.
Wir haben sie dann eingeladen zu einer Reise in die Tschechoslowakei, in die Vergangenheit, auch in die Lager. Aber das hat nichts genützt, das Interesse war absolut nicht da, sie haben das nicht begriffen. Sie haben das nicht begreifen können, uns da hineinzusetzen. Ja, sie waren schon beide verheiratet mit den Frauen. Ja, und eine ist Israelin, eine ist Amerikanerin. Die Israelin hat keine Ahnung gehabt. Ja, und die Amerikanerin, die war die auch nicht. Sie hat kein Interesse gehabt, zu einem Vortrag von mir zu kommen oder irgendetwas. Also haben wir sie genommen und ich dachte, das wird sie ein bisschen näher bringen, aber es hat sie nicht sehr viel näher gebracht.
Die Zeit läuft mit ganz großen Schritten voran, schreibt Ruth Elias in dem Vorwort zu ihrem Buch. Immer schaue ich nach vorn, denn die Jahre haben mich gelehrt, nicht zurückzublicken. Wenn ich das doch tue, dann ist mein erstes Gefühl Konzentrationslager. Es verfolgt mich. Ich kann es nicht loswerden, auch wenn ich mein ganzes Leben bestrebt war, es wegzuschieben. Muss ein Mensch wissen, woher er kommt? Ist Zukunft ohne Erinnern möglich?
Er erinnert sich, aber seine Kinder hat er nicht erinnern lassen.
Ja, das ist nicht gesagt, ich habe sie nicht erinnern lassen.
Okay, also werde ich das anders formen. Auf jeden Fall haben die Kinder erst kennengelernt, was war, als sie verheiratet waren und als wir sie zu dieser Reise eingeladen haben, a conto des Buches, das ich geschrieben habe und das sie lesen konnten.
Na, bestimmt, ja.
Ja?
Das,
so haben sie als Erwachsene und schon selbst Kinder gehabt.
No, haben sie viel mehr begriffen als ganz kleine Kinder. So war es, ob es richtig oder nicht richtig war. So war es, so habe ich mir es so vorgestellt. Du hast dir das anders vorgestellt, das stimmt, du hast vollkommen recht. So habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht war es ein Fehler. Ich sage nicht, dass ich fehlerlos war. Und ich sage auch nicht, dass ich fehlerlos bin. Ja, ich bin ein Mensch, aber so, das habe ich so irgendwie in den Kopf mir eingeprägt. Was soll ich die Kinder belästigen mit allen Sachen, mit denen, was in den Konzentrationslager war und so weiter. Sie haben das auch kennengelernt. Sie haben es gelernt in der Schule und haben es von dir in dem Buch gelesen. Und nie haben sie mich gefragt. Nie haben sie mich gefragt. Ich weiß nicht, ob sie dich gefragt haben. Wieso bist du, ja, so hast du überlebt, das Konzentrationslager oder was auch immer. Sie haben ihr Leben gelebt. Das heißt nicht, dass sie nicht wissen von allem, was geschehen ist. Ja? Sie wissen es ganz genau. Das heißt auch nicht, dass sie nicht irgendwie ehren würden, die Familie, auch die Verstorbenen nicht. Sie ehren die Familie, aber sie wissen nicht von der Familie nicht. Sie wissen von uns, dass wir bestehen vorläufig. Und das, vielleicht war es ein Fehler. Ich behaupte nicht, dass ich vollkommen richtig gehandelt habe. Vielleicht heute würde ich mich es ganz anders vorstellen.
Sie haben sich nicht zum Kaffee genommen.
Shalom, Kurtia. Shalom, Shalom.
Shalom,
Lydia.
Shalom.
Shalom.
So, einen Moment noch, bitte, ja.
Also, der Lydia.
Ja, Shalom,
Shalom.
Shalom, Shalom. Shalom,
Shalom. Shalom, Shalom.
Shalom,
Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, tak se mějte hezké, děkuji za návštěvu. Mide?
Čechisch.
Was Čechisch?
Sprechen wir untereinander.
Wir untereinander sprechen Tschechisch.
Das ist noch...
So haben wir gesprochen. Ob zwar deine Muttersprache ist Deutsch, nein?
Meine Muttersprache ist Deutsch, ja.
Ja.
Man hat mich in deutsche Schulen geschickt. Zu Hause haben wir Deutsch gesprochen. Auch etwas Tschechisch, aber... mehr Deutsch als Tschechisch.
Meine Muttersprache ist Tschechisch.
Ich denke fortwährend daran nach, Ihnen ein Lied vorzusingen. Eine Strophe ist weggekommen.
Ich habe nicht gehört.
Ich muss mal nachschauen, ob ich die Strophe irgendwo
aufgeschrieben habe. Meine Eltern haben zusammen Deutsch gesprochen. Aber Deutsch habe ich, glaube ich, habe ich von Hause. Mein Deutsch ist ja kein richtiges Deutsch. Ich spreche nicht das richtige Deutsch, wie die Ruth spricht. Aber man versteht mein Deutsch. Und hat mir nie gescheitert.
Ich will zuerst versuchen, ob es noch geht. Ich weiß nicht. Ich habe das Instrument schon lange nicht in der Hand gehabt.
Ruth Elias, Jahrgang 1922. Schlank, groß, mit kurzen Haaren und kräftigen Händen. Sie blickt auf die Tasten ihres Akkordeons, sucht die Harmonien. Seit Jahren das erste Mal.
Und eines Tages, und eines Tages, da war's soweit. Die Sorgenut hat's doch geschaffen. Die Ziffern, das sind Holzhäuser, die stehen ganz fest und bereit. Und da kamen die Lifts und die Sachen. Noch einmal, wo ist das? Es kamen Leute von Beth Olim und jeder möchte sie kennen. Drum machten wir einen Blick dorthin und nun begann ein Wettrennen. Zifonia, Zifonia, wie herrlich ist da droben. Sag, kennst du schon die Leute dort? Sie hießen die von oben. Ja, X-Breck-Rack Hollands, so sagt einer da. And I speak Rack English, the Eital Svenska. Ja, ich sprech nur Deutsch, I am Lovinczewski. Ich red nur Jiddisch, ja, Gadam Polski. Der Letzte sagt, man harf mi senne Persit, was rief ihm ennein um ein Jahr. Die Harmonika ist ausgezeichnet, nur die Dame, die da spielt, hat, ich habe das schon lange nicht in der Hand gehabt.
Deine Stimme ist noch immer gut.
Das Lied der Leute von oben, den Namenlosen, für die Dorfbewohner unten. Ruth hat es oft gesungen. Viele ehemalige KZler lebten in den ersten Monaten oder Jahren in Israel in einem Srifim, einem der provisorischen Holzhäuser, in denen es kein warmes Wasser und kein elektrisches Licht gab.
In dieser Finsternis wurde mein erster Sohn geboren. Es war auch sehr schwer. Das beschreibe ich im Buch, ich will das nicht erzählen. Die letzte Seite, ja, beschreibe ich dort. Das war schrecklich. Da ist mir zum ersten Mal wieder, wir waren so glücklich, dass ich schwanger bin und dass ich kein Kind bekomme. Und hier, dass wir hier sind, haben wir schon gehört, was in der Tschechoslowakei geschehen ist und wie das dort war. Und das war sehr, sehr schwer. Ja, man wollte es nehmen, man wollte es waschen. Geschrien, habe ich einen hysterischen Anfall bekommen. Ich sage hysterischen, es war nicht Hysterie. Ja. Nehmt mir mein Kind nicht weg, ihr wollt mein Kind erschlagen. Das war meine Reaktion, nachdem ich entbunden habe. Man hat ihn bei mir gelassen. Da kam ein Arzt, hat sich neben mein Bett gesetzt, erzählt. Das sind solche Schläge im Leben, die man bekommen hat, auf die man nicht vorbereitet war.
Wann reden, wann schweigen. Ein Besuch bei Ruth und Kurt Elias in Beth Yitzchak. Feature von Heike Tauch. Es sprach Anna Magdalena Fitzi. Ton Bernd Friebel. Regie Heike Tauch. Redaktion Sabine Küchler.
Busa, willst du Orangensaft?
Nein, danke, nein.
Ich auch.
Aber irgendein Biskuit hast du? Oder
ja, sicherlich. Ich habe gar nicht daran gedacht, dir eins zu geben. Hier,
ja, bitte. Ich weiß, aber ich wollte nicht. Aber
so.
Danke.
Produktion Deutschlandfunk 2007.